Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Per Günther, ich kann diese Frage für mich selbst noch nicht ganz beantworten, was dich angeht. Deswegen interessiert mich das auch persönlich. Hier stelle ich ja manchmal einfach Fragen, wo ich weiß, das ist ja eigentlich nur was für die Hörer und Hörerinnen und es juckt mich eigentlich gar nicht. Das juckt mich tatsächlich persönlich auch. Wenn du zu Hause auf dem Sofa sitzt und wirklich mal könntest, wenn du willst, privat dir ein Basketballspiel anschauen, wie guckst du das? Wie intensiv schaust du das? Wo achtest du besonders drauf? Bist du so ein ganz klassischer Second Screen, eigentlich die ganze Zeit am Handyhänger?
Schöne Frage, erfrischend. Ich gucke auf jeden Fall, wenn ich gucke, gucke ich eigentlich immer versuchen zu erkennen, Coverages zu erkennen. Ich habe schon immer so ein bisschen auch leider meine, also ich bringe meine Arbeit ein Stück weit mit, dass ich denke, okay, was gäbe es jetzt hier zu bemerken? Das geht leider nicht mehr. Und das ist, also natürlich versuche ich mir auch was was rauszuklauen, wenn jemand was Cleveres sagt oder wenn ich einem anderen tollen Experten oder einem anderen tollen Kommentator lausche. Also es ist schon mehr Arbeitsperspektive als früher, aber ich bin eisenhart natürlich auch in Timeouts und so. Verlieren sie mich, dann bin ich in meinem mobilen Endgerät und sollte es wirklich dazu kommen, dass der Bruch zu schlecht wird, also an so einem Abend wie gestern, wo einfach 7 Spiele laufen und der Spielfluss, auch wenn es eigentlich auf dem Papier die geilste Partie ist, dann bin ich weg. So, ich brauche, es muss was passieren. Wenn es zu holprig wird, dann hau ich rein.
Ah ja, okay, also du nimmst die Arbeit mit rein. Wie hast du früher als Profi geguckt? Hast du dann bewusst auch immer das geguckt, irgendwie was als nächstes mit ansteht?
Ich habe quasi keine, also ich habe privat, wenn du in der BBL bist, habe ich keine einzige Sekunde BBL geguckt. Also ich habe nichts geguckt. Ich habe wirklich dann nur, während ich aktiver Profi fand Basketball in meinem privaten Leben quasi nicht statt. Krass. Es gab nichts. Ich habe kaum so gut wie keine EuroLeague geguckt. Erst, also EuroLeague ab den Playoffs und NBA ab den Playoffs oder ab der zweiten Runde. Und dann auch so als Fan, aber so quasi sowieso sich den Kopf zermartern über Basketball und in diesem Basketballrhythmus sein und dann abends zu gucken, wenn wir im Bus sind und alle gucken, sobald irgendein Spiel läuft, so Carsten Tada, irgendein Spiel läuft, MBC, was sich gegen Braunschweig und er hängt da drin, denke ich mir so, das ist krank und das ist nicht gesund für mich und deswegen habe ich wirklich nichts geguckt.
Geil, ich wollte gerade nachfragen, aber damit hast du die Frage schon beantwortet, weil ich habe schon von mehreren gehört, dass Tada wirklich der Verrückteste
ist. Tada guckt alles. Alles. Und es ist ja mittlerweile auch so, du kannst ja auch so Zweitliga-Streams. Also ich bin mir sicher, der würde jetzt auch als Bamberger Ehrenmann, würde er so Baunach gegen, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, gegen wen die. Egal was. Also
Jena.
Baunach gegen Jena, in Jena, Baunach mit 6 vorne, dann ist er da drin. Dann steckt er in der Partie und kriegst ihn auch nicht mehr raus.
Oh, dann müssen wir den aber eigentlich mal, den müssen wir auch mal einladen. Komm, lass mal Tada hier reinholen.
Ja, da müssen ja jetzt irgendwie auch so Meilensteine auf ihn zukommen, oder? Aber Tada muss man natürlich hören. Einer der Gewinner, den wir so in unserer Basketballgeschichte in den letzten 20 Jahren in Deutschland hatten, ja.
Carsten Tada. Krank. Hiermit auch offiziell über diesem Wege. Wenn du so viel konsumierst, hörst du vielleicht sogar diesen Podcast. Ist die Einladung ausgesprochen? Weil dann. Und dann, wie machen wir das dann am besten? Dann lassen wir Tada und Ulrich aufeinander los und lehnen uns einfach nur zurück. Und die knallen sich dann die Sachen um die Ohren.
Das ist dann natürlich sehr fränkisch. Da müssen wir vorsichtig sein. Aber prinzipiell ja, wenn er auf einen treffen muss. Obwohl, man braucht eher so noch so ein, ich muss vielleicht auch dabei sein, um das so ein bisschen zu moderieren bei Tada. Den muss man ab und zu, muss man immer so ein bisschen in die Parade fahren, sodass er sich wieder strafft. Dann brauchst du ein bisschen so einen Gegenpol. Es darf nicht nur um Basketball gehen.
Ja, sehr gut. Aber Einladung ist an dieser Stelle auf jeden Fall ausgesprochen. Ich wollte zu Beginn, liebe Freunde, herzlich willkommen zur vorletzten regulären Ausgabe von Abteilung Basketball im Kalenderjahr 2024. Ich wollte nochmal dick Grüße loslassen an ganz junge Fans von Alba Berlin, die du nicht so richtig mitbekommen hast, als wir vergangene Woche am Donnerstag nach dem Spiel von Partizan in der Halle, du standst noch bei der Moderation bei Holger Speckern und ihr habt das Spiel noch abgerappt und von der Tribüne kam von, ich glaube, 5, 6 kleinen Boys kam ein Erklärpär, haben sie dir entgegengerufen und zwar auch mehrfach. Ich bin sofort aufgesprungen, wollte es filmen, war zu spät dran. Ich habe euch gehört, Per war leider noch auf Sendung. Wenn ihr nochmal in der Halle seid und wir sind da, dann machen wir auf jeden Fall irgendwie mit dem Erklärpär auch noch ein Bild. Also ich bin ja Stolz ist ja etwas, was in meinem Leben ab und an, aber wirklich nur sehr selten vorkommt. Aber dass da kleine Menschen die Erklärper-Rubrik, wo ich wirklich, ich bin auf wenig Wordings, bin ich stolz, aber auf den bin ich stolz, dass die das dir entgegenrufen, das ging mir schon gut runter, muss ich echt sagen.
Es tut mir super leid, dass ich da nicht drauf eingegangen bin. War natürlich ein toller Moment. Wir freuen uns sowieso immer über die Liebe, die wir bekommen in den Hallen, wenn wir sie denn bekommen. Ja. Aber ich bin generell jemand von, ich höre öfter mal, dass jemand pikiert ist oder irgendwie vor den Kopf gestoßen, weil ich ihn irgendwie nicht wahrgenommen habe. Und ich schwöre, ich bin jemand, der einfach wie so Wahrnehmungsaussätze hat. Also ich bin manchmal in der Lage, an jemandem vorbeizugehen, und ich würde niemals in meinem, so, auch wenn ich dich erst einmal in meinem Leben gesehen habe oder du irgendwas mir erzählen möchtest, würde ich an dir vorbeigehen. Das unbedingt immer abspeichern als, der hat irgendwie gerade, hat wieder seine komischen Phase und er sieht einfach nichts.
Er ist im Tunnel auf jeden Fall. Und da warst du ja tatsächlich auch noch auf Sendung, von daher. Übrigens geil, während ihr da auf Sendung wart, hinter mir gab es noch einen kleinen Brawl zwischen einer Alba-Berliner Anhängerin und einer Partisan-Anhängerin. Da gab es tatsächlich einen leichten Fight. Normalerweise verbindet man das ja eher mit den Herren der Schöpfung, dass die sich dann an den Kragen gehen. Aber da mussten tatsächlich Herren der Schöpfung dazwischen gehen. Also da kochte es einigermaßen hoch tatsächlich. Unser Fahrplan mit Abteilung Basketball für den Jahresendspurt. Kommende Woche gibt's mit uns beiden Weihnachtsmäusen ein kleines, besonderes Weihnachtsspezial. Können wir an dieser Stelle schon mal ankündigen. Das wird dann basketballtechnisch, naja, kommt vielleicht auch mal am Rande vor. Aber einfach so am 24. wahrscheinlich werden wir euch das unter den Baum legen zu Heiligabend, gibt's ein kleines Weihnachtsspezial, gefolgt dann die Woche drauf von Peer und Basti, kurz vor Silvester, mit dem großen Basketball-Jahresrückblick. Und da seid natürlich ihr, liebe Freunde, auch bitte wieder gefragt. Abteilung Antwort erwartet diesmal auch Antworten von den Hörern und Hörerinnen. Die Nummer zum Glück 0151 566 58 335. Was waren eure Highlights des Basketballjahres 2024 oder vielleicht auch die Highlights von Günni oder ich weiß nicht. Ihr könnt uns Sprachnachrichten schicken, ihr könnt uns Textnachrichten schicken, ihr könnt auch einfach GIFs von Peer schicken. Wir checken das und das würde dann gebündelt mit in diesen Jahresrückblick reinkommen. Du kannst bitte auch nochmal einen Aufruf machen, dass die Leute, die können nicht immer nur nehmen von uns, die müssen auch geben.
Also, ich mache überhaupt keinen Aufruf. Ist dadurch, dass du sagst, Jahresrückblick und du nicht dabei bist nächste Woche, muss ich kurz eine Sache noch machen. Für mich eins der größten Highlights und gleichzeitig die größten Regrets, was ist auf Deutsch, was ich am meisten bedauere, was hier nicht zur Sprache gekommen ist, als jemand versucht hat, deinen Grill zu klauen und du hast mir dieses 10-sekündige Snippet geschickt, weil du hast eine Bewegungsalarm irgendwie und mit einer App verknüpft. Und dieses Video ist einfach so überragend. Man hört einfach den verschlafenen Benny Zander, der realisiert, dass jemand dabei ist, gerade seinen Grill abzubauen von seiner Veranda. Und man hört nur, vom Grill weg, du Pisser! Und dann lässt der Typ, Ehrenmann immerhin, lässt ihn stehen und geht. Und ich hatte es mir so rot markiert, dich anzusprechen. Und ich habe tatsächlich das in der nächsten Folge verpeilt und es ist irgendwie unten durchgerutscht und es ist definitiv von den Top 3 meiner 2024 Highlights. Vom Grill weg, du Pisser, von Benny Zander.
Ich glaube, vom Grill weg ist die jugendfreie Variante. Also ich habe lass die Scheiße stehen, du Pisser, habe ich gerufen. Und ich war nachts.
Das ist vielleicht sogar noch geiler. Ich war nachts lass die Scheiße stehen, du Pisser. Das ist so geil.
Und ich war in München zu dem Zeitpunkt und ich habe halt eine Kamera, die auslöst, wenn da einer, und da gab es noch keinen Zaun und so. Und ich habe dann halt wirklich, ich war kurz vorm Einpennen und sehe das und denke mir, was ist denn da los? Und habe wirklich, das Video habe ich auch noch auf meinem Handy. Kann ich über nächster Gelegenheit, wenn wir uns nochmal sehen, zeige ich es dir auf jeden Fall nochmal. Und habe dann danach übrigens, ich habe das Ding danach eine Woche später oder zwei auf den Sperrmüll geschafft, weil ich wollte den Grill eigentlich gar nicht mehr. Der war schon mega veräuft und so. Da ging es nur noch ums Prinzip, dass der Dude nicht nochmal wiederkommt.
Ja, also vielleicht beschenken wir uns unsere Zuschauer irgendwann mal mit diesem Audio. Also das ist ja nur das Audio, einmal hören.
Audio wir können wir machen. Audio
also wenn sich jemand meldet und sagt explizit, ey Benny, ich will das einmal hören, wie du dich anhörst, wenn du aus München irgendjemand anpfeifst, was in Leipzig passiert, dann überlegen wir uns mal, ob wir das vielleicht nicht unter den Baum auch legen.
Geil, das habe ich, die Episode meines Lebens habe ich einfach vergessen. Oder sind wir in der richtigen Stimmung, denn das haben wir auch noch nicht getan und machen es jetzt, Günnimann. Wir haben mal wieder eine Ankündigung zu machen an dieser Stelle. Denn nach dem durchschlagenden Erfolg von Zwei Kartoffeln machen Athen unsicher, machen Zwei Kartoffeln, unterstützt von Zweien, die ich niemals als Kartoffeln bezeichnen würde, aber die uns gut in Szene setzen, wir machen zum Jahresanfang Istanbul unsicher. Es gibt den nächsten Roadtrip in der ersten Januarwoche mit uns beiden und mit einer richtig geilen, die lasse ich dich jetzt an dieser Stelle verkünden, mit einer richtig geilen Neuerung auch im Vergleich zu den bisherigen Roadtrips.
Benjamin, ja, es geht für uns nach Istanbul. Ich freue mich so krass. Es ist eins der Derbys, wo ich irgendwie so am wenigsten weiß, was auf uns zukommt. Und wir werden kommentieren. Also wir werden nicht nur wie so zwei Pappnasen irgendwie so am Spielfeldrand vorbeigehen und versuchen irgendwie über Social und dann in so einem Vlog euch irgendwie davon zu erzählen, sondern wir haben natürlich dann den Vlog und versuchen ihn witzig zu machen, aber wir haben auch unsere Stimmen dann irgendwie in diesem Hexenkessel und das ist vielleicht für euch zu Hause gar nicht so ein großes Geschenk, aber wir freuen uns persönlich darüber so krass, dass wir irgendwie vor Ort sind und dann einfach auch so ein Spiel wirklich mit der Atmosphäre dann vor Ort begleiten zu können, das ist was Besonderes und ist vielleicht jetzt auch direkt unser Einstieg in den Basketball, oder? Weil ich meine, gerade Efes und Fener sind ja schon noch zwei Teams, über die man jetzt aus Euroleague-Sicht mal sprechen könnte.
Ja, absolut. Also Euroleague ist gerade vorgewillt. Fenerbahce vielleicht, wenn wir da sind. Die haben dann Heimspiel im Übrigen gegen Efes in diesem Derby. Da ruckelt's und wackelt's. Wir sprechen nachher natürlich auch noch, keine Sorge, über den Trade von Dennis Schröder zu den Golden State Warriors und Steph Curry. Wir haben interessante Insights, was Zahlen angeht, was die Euroleague Trainer angeht, auf die wir auch noch zu sprechen kommen. Aber klar, also das Euroleague Roundup gerne genommen. Ein paar News, die wir einfach mal frisch noch verkaufen können, bevor wir bei Fenner vielleicht als erstes reinstechen. Chris Kumaji oder Khalifa Kumaji von einem Berliner Gericht freigesprochen, was die Vorwürfe der häuslichen Gewalt angeht. Das soll an dieser Stelle auch auf jeden Fall mal Erwähnung finden.
Ja, genauso laut, wie wir es irgendwie auch so, quasi als erstmal nur Vorwürfe gekennzeichnet haben, gehört natürlich dann auch dazu, erstmal das zu erwähnen. Trotzdem, ich null Rechtsexperte, da hört es bei mir auch einfach wieder auf. Aber Fakt ist, manchmal ist es natürlich einfach, alle Indizien, dann ist er undiszipliniert auf dem Feld und dann passiert natürlich auch schon wirklich sowas Heftiges, wo man auch, ja, wie soll man sagen, so fast Zeitzeuge wird, weil es ist eben nicht nur ein schriftlicher Vorwurf, sondern man sieht die Frau und so weiter, es geht einem natürlich sofort nahe. Trotzdem, jetzt war das irgendwie ein Signal, was oder eine Message, die unter der Woche rausgekommen ist. Ja.
Wichtiger Nachtrag an dieser Stelle zum Fall Khalifa Kumaji, damit wir hier keine Unwahrheiten in diesem Podcast behaupten. Es hat uns die ein oder andere Nachricht vollkommen zurecht ereilt und deswegen haben wir uns jetzt nochmal ein bisschen genauer damit beschäftigt und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass ich einfach nicht richtig gelesen habe, so wie sich das eigentlich für einen Journalisten, also das geht überhaupt nicht auf Günni, sondern einzig und allein auf mich und meinen Nacken, wie sich das eigentlich gehört, habe mich von ein paar Schlagzeilen ein wenig blenden lassen. Jetzt nochmal die Fakten auf den Tisch. Es gibt keinen finalen Richterspruch, dass Khalifa Kumaji von den Vorwürfen freigesprochen wurde oder sonst was. Was es gibt, ist eine einstweilige Verfügung, dass die Ehefrau diese Vorwürfe nicht mehr öffentlich behaupten darf. Darauf fußend, dass Khalifa Kumaji eine eidesstaatliche Versicherung abgegeben hat, in der er erklärt, dass die Vorwürfe nicht stimmen würden. Das sind die Fakten. Es gibt keinen Freispruch und was es gibt, habt ihr jetzt gehört. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Weil wenn wir schon in diesem Podcast hier immer mal den Fall zumindest am Rande streifen, wir haben ja versucht, viel im Konjunktiv und so weiter und so fort zu sprechen, dann müssen wir das natürlich mit den richtigen Fakten machen. Und wie gesagt, da habe ich mich von ein, zwei Schlagzeilen verleiten lassen, und wollte das an dieser Stelle einfach nochmal klarstellen, weil wir hier keinen Quatsch in diesem Podcast erzählen wollen. Ja, und jetzt weiter mit der eigentlichen Folge. Sportliche News. Duško Ivanović mittlerweile in Bologna gelandet. Luka Banki ist zurückgetreten. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal der Euroleague ein Trainer wirklich sich selber gerade gemacht hat und von alleine zurückgetreten ist. Die haben direkt mit einem vogelwilden Debütsieg gegen Baskonia gestartet, die am Ende das Spiel wegschmeißen. Wir haben einige Neuzugänge. Roter Stern hat John Brown verpflichtet, den Defensivspezialisten. Bei Roter Stern ist Bolonboy kurz vorm Comeback und Shane Larkin ist bei Efes wieder zurück auf dem Parkett. Das sind jetzt nur mal so die ganz kleinen Sachen und dann lass uns reingehen in einen Dienstagabend. Ich habe mit dem lieben Kollegen Alex Vogel die Konferenz begleitet, also alle 7 Spiele mir um die Ohren gehauen. Und das war ein interessanter Basketballabend, ja. Also was da alles drin war. Und Fenner verliert bei Barcelona im Krisenduell. wieder deutlich, nachdem sie davor Fenerbahce mit 30 auf die Nase gekriegt hatten gegen Monaco und hat jetzt 4 aus 5 verloren. Ja, jetzt ja. 27 Rückstand. Was ist denn da los bei der Jasikevicius-Truppe?
Also das ist, ich kann es dir nicht erklären. Also normalerweise redest du von Jasikevicius und du hast eine defensive Foundation und du, das ist sowas, tendenziell betrachte ich ihn eher immer Regular Season, also in der regulären Saison liefert er egal was kommt und dann geht's in den Playoffs los, wo er vielleicht mal, was heißt, an seine Grenzen kommt, aber wo du eher fragst, okay, was er in der regulären Saison aus seiner Mannschaft auch was Einstellungen und was klare Ansagen und was so klare Idee rausquetscht, ist das noch steigerbar? Das ist ja eine Diskussion, die wir ständig haben. Die wird uns in der NBA zum Beispiel mit den Orlando Magic immer wieder so begleiten. Eine Mannschaft, die mit der maximalen Einstellung in der regulären Saison agiert, das finden wir erstmal natürlich Wahnsinn und die gewinnen dadurch halt mehr Spiele als vielleicht andere Mannschaften, die talentierter sind, aber es gibt dann quasi kein Steigerungspotenzial mehr, wenn du auf andere Mannschaften oder wenn die anderen Mannschaften sich dann entscheiden, in den Playoffs genauso hart zu spielen. Und das ist so ein bisschen das, was ich bei Jasikevicius gesehen habe in seiner bisherigen Coaching-Karriere und auch letztes Jahr, diese Dreier-Rekorde, die waren dann quasi auch einfach nicht mehr da in den Playoffs, weil die Mannschaften die Chance haben, sich einzustellen. Das jetzt ist neu. Zweimal hintereinander mit 30 zu bekommen und davor wirklich auch schwache Spiele gemacht zu haben, ist für schon so die erste richtige Delle in seiner regulären Saison-Trainerkarriere. Und ich bin gespannt, wie die reagieren. Und das ist fast für mich so der Tenor. Wir haben ja, wollten schon viel eigentlich über letzten Spieltag noch sprechen, weil auch so viel passiert ist. Und die große übergeordnete Frage der EU-League ist gerade, wer ist die beste Mannschaft? Was ist das Power-Ranking? Wo, mit wem geht es los? Und jetzt haben wir eben, du sagst es, gestern sind so viele Spiele. Fenner wäre vielleicht vor 5 Wochen noch eine der Antworten gewesen, jetzt 4 aus 5 verloren. Mailand rauscht heran, kriegt aber jetzt wieder eine Reise. Panna bricht so ein bisschen weg. Olympiakos struggelt. Also du blickst irgendwie gar nichts mehr. Jetzt hat Paris 2-mal verloren, über die sprechen wir auch noch gleich. Aber das ist dieses große Ding. Und bei Fenner wackelt es richtig. Und das wäre jetzt gerade für mich so ein Ding gewesen. Jasikevicius kommt zurück, da wird er alle Körner rein. Da wird er dafür sorgen, dass das vielleicht auch wieder dieses initiale Moment dafür ist, das Ding zu drehen. Und 2-mal hintereinander 30. Fenner ist immer noch in der Tabelle auf dem 5. Rang und ihr Plus-Minus ist minus 19. Also das ist...
Ja, interessant,
das ist wirklich, die nächste Mannschaft, die im negativen Bereich ist, finden wir erst auf Platz 14. Also das ist schon eine besonderbare Zahl, es ist irgendwie eine sonderbare Truppe und das, was passiert ist, kennen wir von Coach Jasikevicius noch nicht.
Ja, er hat wieder klare Worte gewählt, Barcelona war vom ersten Moment schneller als wir, wir sind mit ihrem Druck nicht klargekommen, das letzte Viertel war nicht akzeptabel und das große Problem von uns in diesem Jahr ist, dass wir auseinanderfallen, wenn es mal nicht läuft. Das ist das Zitat von Sarunas Jasikevicius und wenn wir es umdrehen, für Barcelona eminent wichtig. Du hast, finde ich, gesehen, dass Peñarroya auch richtig Druck hatte, weil die wackeln in der Liga,
ja.
Die hatten davor 5 aus 6 verloren.
Ja. Ja.
Wow.
Ja.
Also was für ein, und dann von Panther und Anderson angetrieben, weil aus Barcelona wären wir auch noch nicht schlau, ne?
Nee, kein bisschen. Peñarroya, es gibt uns bisher nichts, um irgendwie vielleicht so die Sicht auf die Verpflichtung positiver zu gestalten. Es ist in der Mannschaft fehlen Dinge. Jetzt ein Neto, der dazugekommen ist, war auch verletzt. Also es ist irgendwie noch so nichts Halbes und nicht Ganzes. Trotzdem gehen wir, also wir sind ja jetzt irgendwann auch mal gezwungen, es ist die Hälfte der Saison, dann auch mal, selbst wenn es irgendwie schwer zu deuten ist, einfach mal was zu sagen. Und ich habe Barcelona vor der Saison war sie eine Mannschaft für mich mit einem Uptick. Kevin Panther übernimmt genau das, was ihnen fehlt. Und jetzt bin ich mittlerweile an einem Punkt, wo ich nicht glaube, dass die Kombination aus dem Roster und dem Trainer, die werden in den Playoffs, die werden vielleicht auch in der Playoff-Serie landen, aber ich wäre sehr überrascht, wenn sie die Playoff-Serie gewinnen würden.
Ich auch. Bei Fenner im Übrigen noch Wade Baldwin im zweiten Viertel, wieder mit Oberschenkelverletzung raus. Der hatte letzten Monat schon 3 Wochen gefehlt, das müssen wir tatsächlich mal abwarten. Wir sind ja in dieser Woche wirklich, das freut vor allem den Kollegen Günther mal, so aktuell, dass die Spiele einfach wirklich gestern Abend waren und wir wirklich da durchsliden können. Machen vielleicht weiter, wenn wir gerade bei Barca waren, mit Real. Das auch endlich mal wieder durchatmen kann. Paris die 2. Niederlage in Folge zufügt, selber davor ja 3-mal verloren hatte. Real Madrid gewinnt gegen Paris. die haben ohne TJ Shorts gespielt, der krank war, und es war trotzdem für Real ein richtig, richtig hartes Stück Arbeit, was vor allem an einem deutschen Nationalspieler lag.
Der Maudolo zerstört mit 30 Punkten direkt auch in der ersten, also Monster erste Halbzeit gespielt. Und das ist witzig. Wir sprechen gleich noch über Panna. Und weil es genau das Gegenteil ist für mich, was mit Real passiert ist. Ich habe das Realspiel gesehen und ich halte sie für keinen Millimeter weiter, als sie vorher waren. Ja. Also es ist eine Mannschaft, die es nicht schafft, sich positive Emotionen aus so einem Sieg oder aus auch guten Szenen zu holen, die... Das macht mir Riesensorgen.
Ist alles krampfig.
Ja, ja, und es ist diese Situation, Real gewinnt vor 2 Jahren, war letztes Jahr die unangefochtene Nummer 1. Also wir sind davon ausgegangen, dass sie Kopf und Schultern über dem Rest der Konkurrenz sind in der ersten Saisonhälfte. Und dann geht es ihnen abhanden. Und dann bist du in einer Situation, wo du coastest, bis die Playoffs kommen. Und Real ist quasi eine Mannschaft gespickt mit Spielern, die nur, es ist 1 und 0. Es ist entweder gewinnen die EuroLeague oder es ist gar nichts.
Mehr.
Und das ist so schwierig, sich da, wie soll ich das sagen, wirklich mal einfach auch positive Körpersprache in einer Entladung, einfach eine Fistbump. Du kannst dieses Spiel angucken, du siehst nicht einen einzigen Fistbump. Die haben gut gespielt. Ihr Shotmaking war da in der ersten Halbzeit, ob es Campazzo ist, Hezonja macht eine riesen ersten Halbzeit. Und die nehmen so methodisch Paris. Also sie spacen den Floor super, sie haben ihre Pick-and-Roll-Situation und der Ball läuft und sie spielen super Basketball. Du siehst nicht eine einzige geballte Faust. Du siehst nicht eine einzige so einfach mal einen Ausbruch von Emotionen. Und wenn du das nicht kannst, wenn du quasi in deinem Kopf so weit bist, dass es nur der Sieg der Euroleague ist, dann kannst du diesen Kampf um Platz, sich zurückzuarbeiten zu Platz 6 oder so, glaube ich nicht, dass du ihn annehmen kannst. Also vielleicht ist die Qualität immer noch so hoch, aber sie haben es die ganze letzte Saison in der zweiten Hälfte nicht geschafft, genau das zu machen, zu sagen, ey, heute sei es Baskonia und wir nehmen die mit 20 auseinander und wir hypen uns durch den Sieg richtig. Haben sie über Monate nicht geschafft. Und das sogar, obwohl sie quasi den ersten nach Paris gehen, ich weiß, TJ Shorts nicht dabei, und der Ball läuft und sie treffen Würfe und du wartest darauf, dass das jetzt dieser Ausbruch, weil das muss ja an ihnen genagt haben und nagen, diese Krise. Und sich mal diese Krise so rauszuschreien, abzulegen, findet nicht statt. Es ist so Konzentration, es ist auch guter Basketball, aber es ist irgendwie so, dass ich mir denke, wenn du das nicht bekommst, diese extra Energie, dann wird es eine lange Saison für dich.
Super Beobachtung, weil wenn sich jemand freut, dann immer nur mit sich. Musa hat eine gute Phase im dritten Viertel und er freut sich quasi mit sich selbst.
Ja.
Oder Hezonja oder wer auch immer. Also es ist eine super Beobachtung.
Es ist immer so Treffen und auch wieder so Fokus. Ja, ist halt normal. Wir sind Real Madrid, wir müssen das machen. Aber das ist nicht, das so, ihr seid jetzt Zehnter. Das musst du schaffen, dann umzuschalten und sagen, nee, wir sind jetzt hungrig. Wir sind jetzt Verfolger. Wir wollen jetzt andere Teams. So, wir wollen das beweisen. Und da gehört dieser... das auch dazu. Und das ist genau das, was wir von Panna gesehen haben. Und ich weiß nicht, ob du noch an dem beim Realspiel sein willst, aber bei Panna war es genau so. Da dachte ich, alle werden von den 7-3 im ersten Viertel reden. Und die hätten auch, wenn Nan 0 von 7 gewesen wäre im ersten Viertel, hätten die mit 15 vorne gelegen. Die waren so gierig. Und Hartmann hatte sie so scharf gemacht. Egal, ob das ein Stop war, ob das eine gute Defense, einmal, zweimal richtig geslidet von Jerian Grant mit seinem Gegenspieler und der dribbelt sich auf den Fuß. Sofort rastet die ganze Mannschaft aus. Und du denkst, ah, okay, die haben jetzt 2-3 verloren, die wackeln ein bisschen und jetzt ist eine Mannschaft da, die so laut wie möglich sagen kann, nee, so, wir sind hier und wir kommen und wir sind hungrig. Das war so deutlich und so unterschiedlich. Krass zu beobachten.
Ja, dann lass uns, wir kommen gleich nochmal zu Maodo zurück, einfach um nochmal ein paar Zahlen zu nennen.
Ja,
aber
wobei diese
Diskrepanz so groß ist, also Panathinaikos verliert die beiden Spiele davor mit im Schnitt 22 Punkten und Mailand kommt und hat 6 in Folge gewonnen. Und hat einen Ledej, der brennt und einen Mirotic, der brennt. Und du sagst es, diese 21 Punkte von Nan, diese 7 Dreier, diese Rekorde, die er damit aufstellt, ne, die meisten Punkte in einem ersten Viertel, die meisten Dreier überhaupt in einem Euroleague-Viertel, das ist gigantisch und da reden wir auch gleich noch drüber. Ja. Und trotzdem, er bringt Kalaitzakis in die Starting-Lineup und es ist eine Energie, genau wie du sagst, das war der gleiche Gedanke, den ich gestern auch hatte, die könnten jetzt auch treffen von draußen, wie Alba getroffen hat in ihrem Spiel und es ist trotzdem was anderes, weil sie haben sie überwältigt einfach, ne?
Genau, es ist diese Machtdemonstration, die brauchst du immer wieder, die brauchst du für dich selber, die brauchst du einfach, das musst du abrufen können und das ist so, das war gestern einfach so eklatant, Und weil auf dem Papier guckst du, okay, wow, Real ist jetzt wieder da, viel gescored, Ball läuft gut, alle die spielen von ihren Stars, spielen ein Maximum. Und ich bin aus den Spielen rausgegangen und hatte ein ganz anderes Gefühl bei beiden Mannschaften.
Am Ende macht Kendrick Nunn 39. Ich finde es ganz geil, diese Genese. Er hatte 29 gegen Barcelona und sagt danach, ja, aber das waren keine 30. Mir fehlt ein 30er. So, und er macht jetzt einfach 39er und sagt danach dem Spiel, in den letzten 5 Minuten des Spiels habe ich einfach nur noch irgendwas geworfen und ich wollte auf die 40. Und du hast schon wieder gemerkt, es reicht ihm einfach nicht. Wie geil ist das bitte? Er hat 39 gerade gemacht. I can't top it, war das Zitat.
Ja, das ist natürlich, wenn du 39 hast, willst du 40 machen. Das ist, das ist auf jeden Fall so. Bei ihm fand ich es wirklich nochmal beeindruckend. Wir fahren ja jetzt auch in die Türkei und es gibt eine kleine Enklave, glaube ich, in der Türkei, die nicht glücklich mit mir war, dass ich letztes Jahr, nachdem die 50 Punkte von Nigel Hayes-Davis gefallen sind, die letzten 4-5 Punkte von ihm ein bisschen affig fand. Also gegen Tabellenletzten gegen Berlin hat er 50 gemacht und er hat die ersten 44 waren nicht von dieser Welt. Er hat ein quasi perfektes Basketballspiel gemacht und dann aber stand er nur noch an der Mittellinie und wollte 50 machen. Das fand ich dämlich. Das hat zur Folge, dass egal was auch immer, wo mein Gesicht bei Marietta Sport ist, egal was ich sage, ist auf jeden Fall, gibt es 3 türkische Amigos, die einfach sagen, so, bla, die kassiere ich erstmal. Fair. So, jetzt muss ich mal zu seiner Verteidigung sagen, nach dieser Halbzeit gestern, wo Kendrick dann im ersten Viertel trifft der 7-3er und er macht so, es ist so laut, ein so lautes Spiel von ihm und er hat 26 zur Halbzeit und ich denke mir so, boah, du musst das nochmal machen, um 50 zu machen in dieser Liga.
Ja, krass, ne?
Und dann dachte ich so, alter Schwede, weil 13 ist auch schon wieder eine gute Halbzeit, eine richtig gute Halbzeit und es ist dann irgendwie so, boah, 26 zur Halbzeit und dann waren es irgendwie 39. Ey, zweimal hintereinander so ein Ding abzureißen und 50er Ball mit nach Hause zu nehmen, ist auch wirklich völlig wahnsinnig.
Schau mal an, da knickt er ein. Nur weil Istanbul auf der Reise steht. Also, Messina war super, ne? Der Mailand-Trainer nach dem Spiel. Zitat, next time we play against Nunn, hopefully Euroleague won't make him nervous with any suspension. Er war ja vorher suspendiert. Ja. He was all over the place tonight. Also das war dann tatsächlich ein richtig schönes Connoisseur-Zitat von Messina. Macht ihn einfach bitte nicht sauer, wenn wir gegen ihn spielen müssen. Ja. Es ist schon ein Monster. Ist er im Moment der, dem das Scoring am leichtesten von der Hand geht in der kompletten Liga? Ja, du hast natürlich noch Shorts. Panther habe ich jetzt gestern auch wieder gesehen, aber
ich finde schon. Ich finde, es sind mehrere Dimensionen. Es ist Fast Break. Panther spielt sonst so langsam, aber wenn er einen Rebound kriegt, dann kann er das 1 gegen 1 regeln. Er kommt super gut an die Freiwurflinie. Er hat den Dreier sowieso. Er hat alles quasi in between. Er kann theoretisch passen, wenn er das will. Ich finde ihn so am komplettesten und so wegen seiner körperlichen Robustheit gebe ich ihm dann einfach noch den Vorsprung, weil ich finde, er kann noch verlässlicher eben diesen, einfach auch die Schulter, seinem Gegner den Schulter geben, hat diesen halben Meter und kann finishen. Ja, es ist nichts mit Shorts zu tun, aber für mich, wenn ich sagen würde, einer muss 25 machen, von wem willst du das, dann ist es. Das ist für mich Nunn und dann ist Flast auch schon wieder so, geht's Richtung Shorts und Mirotic und weil das waren die letzten Wochen, waren auch von Mailand. Sie vielleicht auch ein bisschen zu kurz gekommen. Wir haben uns genüsslich über Coach Messina lustig gemacht. Gut, dass du ihn nochmal positiv erwähnst. Das war jetzt wirklich ein krasser Run und auch mal das eine Gegenspiel zu dem, was ich sonst predige. Wenn man sich die letzten anderthalb Jahre Euroleague anguckt, dann fragst du dich, warum die Vereine die Trainer nicht entlassen, weil es gibt so gut wie keine neue Trainerverpflichtung, die nicht funktioniert. Es ist Wahnsinn. Du guckst die letzten anderthalb Jahre an, es klingelt jedes Mal. Und ich kann nicht glauben, dass Jose Mateo noch in seinem Job ist. So, nicht weil ich ihn für schlecht halte, er hat die Euroleague gewonnen, aber einfach weil es ist so einfach und der Recency Bias schreit dich an, tausch den Trainer.
Und du gewinnst das erste Spiel
und
sofort.
Und du gewinnst sofort. Letztes Jahr, Baskonia war tot im Wasser. 1-6, 1-7. Ivanovic kommt, die gehen in die Playoffs. Oder die gehen in die Play-ins. So, es gibt wirklich jedes Beispiel, was du, Poupée bei Paris, so du zeigst auf einen gefeuerten Trainer und wer danach kommt und Trinkieri bei Dings. Es ist Itudis vorher bei Fenner und es läuft überhaupt nicht und da kommt Jasikevicius und sofort wird der Schalter umgedreht. Es ist wirklich quasi unisono, geht's immer in eine Richtung, es wird immer sofort besser. Sogar Dusko Ivanović gewinnt jetzt mit Bologna sofort, haben sie sofort Mailand geschlagen in der Liga und ihr erstes Spiel in der Euroleague gewonnen. Tschüss, Matteo, er hat jetzt gewonnen. Ich wäre so sicher, dass er fliegt nach der letzten Niederlage, letzte Woche.
Es war ein unglaublicher Scoring-Abend. Nann macht 39, dann kommt Maodo mit 30, Marcus Howard beim Sieg von Baskonia gegen Maccabi mit 28, sogar für seine Verhältnisse irre effizienter Abend von ihm, und Panther 25, aber Maodo müssen wir, wie gesagt, noch einmal drauf. 30 Punkte, 4 von 7 Dreier, 9 von 10 aus dem 2-Punkt-Bereich, 7 Assists, er ist nur 2 Punkte hinter seinem Euroleague-All-Time-Rekord, der steht nämlich einfach mal bei 32, den hat er damals noch für Mailand gegen Roter Stern gemacht. Und es waren so Momente, wo ich dann fast als Kommentator aufpassen musste in der Konferenz, dass wir uns nicht zu sehr daran berauschen, als er wieder in seinem Modus gespielt hat, als er im Maodo-Look wieder unterwegs war. Ne?
Warst du drauf, als er Yui so böse gecrossed hat wieder und rejected hat?
Ja.
Um Gottes Willen.
Diese Geschmeidigkeit wird einfach nie alt bei ihm, ne?
Ja, es ist dieser. Wieder dieser aggressive Reject-Move, der ist einfach so vom Allerfeinsten, wirklich. Ich hoffe, es gibt einen kleinen, ich weiß nicht, hat er schon ein kleines Highlight-Tape verdient, oder nicht? So ein klassisches Magenta-Sport, oh, Maodo los, schaut ihn an, oder?
Ich glaube, es gab schon was auf Instagram, auf jeden Fall. Werden wir auf jeden Fall nochmal reinballern, aber es war so schön zu sehen, ne? Du denkst dir, okay, die spielen kurzfristig ohne TJ Shorts und er geht einfach da rein und er spielt mit einer dermaßenen breiten Brust, weil Splitter ihm auch gesagt haben wird, okay, heute bist du der Mann. Und er war der Mann.
Ja, ja, also nochmal, das ist Paris. Okay, wir sind gezwungen, auch uns irgendwie mal so ein bisschen festzuhalten. Paris bleibt einfach da, auch wenn sie jetzt ein paar Spiele verlieren. Es ist für mich einfach so klar, sie werden, auch von so einem Abend werden sie profitieren. Gerade in der Playoff-Serie ist Maodo, wenn die Saison so weitergeht, dass immer mal wieder nun, er muss nicht jedes Mal 15 machen, aber er muss ab und zu mal 20 machen, dann wird er in der Playoff-Serie ein Spiel dir gewinnen, dann hast du diese Defense, du hast diese Intensität. Für mich geht es Richtung Final Four für Paris. Mhm. Und ja, das fand es einfach super schade für Sebastian Herrera gestern, der auch so seine Minuten bekommen hat, das erste Mal dieses Fenster und hat wie seine ersten 4-5 Würfe nicht getroffen. Ich hätte es ihm so gegönnt, so ein unglaublich wichtiger Baustein in den letzten Jahren für wirklich Titel auf dem höchsten Niveau und ist irgendwie derjenige, der es eben nicht mehr noch in diese Rotation rein schafft. Und gestern gegen Real wäre es ihm einfach zu wünschen gewesen, dass ein paar von den Dingern reingehen und das sind sie nicht.
Hat er auf jeden Fall grünes Licht. Asvel siegt bei Partizan 82-79. Partizan hatte vorher 5-mal in Folge gewonnen und Asvel steht jetzt bei 5 Siegen aus den letzten 6 Spielen, hat jetzt endlich auch den ersten Auswärtssieg und wir müssen wirklich nochmal, du hast den Namen vorhin schon erwähnt, Hut ab vor Pierrick Poupé. Die haben interessante Spieler, gar keine Frage, aber der Typ hat aus dieser Mannschaft echt was Krasses geschnitzt.
Ja, es ist einfach so, wie soll man das sagen, auch einfach einen krassen Neuzugang und alles andere solider und ruhiger. So, Theo Maledon, der, wenn er heiß läuft, die Schlüssel kriegt und einfach so die Mannschaft geschlossen auch sagt, ist gut, ist fast auch gut, dass Nando Colo so ein bisschen genau in dem Alter ist und nicht noch 2 Jahre früher, dass es jetzt so ein bisschen so Neck and Neck, ah, wer macht's heute, sondern es ist Theo Maledons Team und alle anderen haben diese Veteranenrolle. Mehr oder weniger, ey, wenn du was Geiles beisteuerst, dann reiten wir dich eine kurze Zeit, aber es muss nicht sein. Das ist so, von den Rollen passt das irgendwie alles für mich viel sauberer. Aber ja, wir haben es nicht kommen sehen. Hat mit dem Gesamtniveau der Liga zu tun. Du bist einfach, alle Mannschaften sind schlagbar. Aber das ist schon eine der positiven Überraschungen. Die Leute waren quasi mit 18a, 18b, mit Alba und Asvel. Und Asvel hat jetzt eine Monster-Serie hingelegt.
Lauvergne 17, De Colo mit dem entscheidenden Dreier, 12 Sekunden vor dem Ende. Tauch mal kurz für mich in seinen Kopf rein. Das ist ja für einen, der jahrelang der Mann war, auch nicht einfach, älter zu werden. Und irgendwann hat jemand anders die Schüsse in der Hand. Und trotzdem, wenn ich auch so auf seine Saison gucke, da sind regelmäßig 17er, 18er, 19er Spiele dabei. Aber das kann ja nicht easy sein für einen, der immer ein Team geführt hat.
Es gibt zweimal. Ja. Also es gibt der Abstieg von Star ist der schmerzhafteste, also das sind die schmerzhaftesten Jahre natürlich des Sportlers. Also wenn, wie gesagt, wenn du merkst, wenn du so unangefochten der große Zampano warst für viele Jahre und die Indizien nähern sich oder du wirst von der gegnerischen Mannschaft mal angegriffen und du wirst nicht mehr vom besten Verteidiger gedeckt und du merkst, dass der Trainer sich schwer tut, die entscheidenden Plays dann nicht mehr vielleicht durch dich zu laufen und diese ganzen kleinen Sachen kommen und so, es wird, und du willst es am Anfang nicht wahrhaben, aber es ist wahr und dann irgendwann kippt es aber nochmal, wenn du diese Rolle, wenn du wirklich 100% wieder diese Rolle für dich akzeptiert hast und das auch genießen kannst, sagst so, jetzt bin ich der Altmeister und ich habe das schon vor 15 Jahren gemacht und heute mache ich nochmal 20. Und dann gewinnst du da auch wieder sowas, was schön, was Freudvolles raus und es ist nicht mehr dieses schmerzhaft, ich habe was verloren, sondern es ist, ich habe immer noch was, ich guck dir das an. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt so über als Küchenpsychologe agieren müsste, dann kommt dieser Punkt bei Spielern und bei er ist, das ist jetzt wirklich das Jahr 1, wo er einfach sagt, es ist nicht der Status von Nando, ich bin nicht Nando Colo von vor Cesca, aber es macht richtig Bock in dieser Rolle und wir gewinnen und es fühlt sich gut an und wenn ich 2-3 ruhige Abende habe, ist das kein Problem.
Mhm. Haben wir noch die beiden deutschen Teams, die leider beide verloren haben. Alba kam ziemlich unter die Räder bei zu Hause gegen Kaunas. 13. Euroleague-Pleite, spielen jetzt in Piräus. Für Kaunas der 10. Sieg, in dem Fall jetzt mal etwas weniger Lonnie Walker. Dafür 16 von Francisco und Alba, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, ne, trifft 2 von 18 von draußen, allein Matt Thomas 0 von 6. Der Lichtblick ist wieder McCormick mit 19 Punkten und ansonsten bleibt interessant, das hatten wir eh auf dem Zettel, weil wir auch das Partizan-Spiel gemacht haben, da waren es nicht mal 8 Minuten von Williams und keine zweite Halbzeit. Jetzt waren es knappe 14,5 Minuten. Er steht am Ende bei 4 Punkten, 2 Turnover und kein einziger Assist. Also das hakt extrem. Der uns so viel Spaß gemacht hat, wo wir dachten, ah, das könnte doch wieder ein bisschen dieses Element zurück sein, zurück in die Zukunft aus Alba-Sicht irgendwie. Aber da geht gerade gar nichts irgendwie.
Ja, ich bin fast gewillt einfach zu sagen, ich ignoriere dieses Spiel, sondern erzähle einfach nochmal auf dieser Fläche, wie geil die zweite Halbzeit gegen Partizan war in Berlin. Ja. Die hat so Spaß gemacht mit Rapiek und mit Matisek und wie sie alle heißen. Das war eine Wahnsinns zweite Halbzeit. Und das war wirklich so, hat vieles wieder wettgemacht. Schade, dass sie da nicht so richtig drauf aufbauen können. Aber das wäre das Normale für so eine junge Mannschaft in der Liga. Du schießt einmal 2 von 18 und einmal bist du so leidenschaftlich und verteidigst wie verrückt und du machst ein Comeback und bist kurz vorm Sieg. Das ist so die Frequenz, die du brauchst. Und dazu einfach noch in der BBL die Spiele gewinnen. Dann kräht ja kein Hahn danach, ob du mal einen schwarzen Abend in der Euroleague hattest. Wir sehen selber, wir sprechen davon, dass Fenner mit 30 verliert oder dass Mailand mit 30 verliert. Dann kann auch Berlin mit ein paar Jungspunden, wenn sie nichts treffen, auch mal mit 20 verlieren. Gar kein Problem. Und einfach, weil wir so viel Negativität um Alba haben, ist einfach wirklich nochmal, dieses Partizan-Spiel hat mega Bock gemacht. Ja. Und über Partizan, das ist eine Riesenniederlage. Guck dir die Tabelle an. Das Ding, fast das Berlin-Spiel wegzufumbeln, und dann jetzt dieses Ding zu verlieren, zu Hause gegen Asvel. Du bist jetzt wieder 7-9, du brauchst jetzt wieder 2 Siege, um wieder auf diese 500er-Marke zu schalten. Roter Stern sich gerade verstärkt und gefühlt ist das die Mannschaft, die auch richtig Momentum und Fahrt aufnimmt. Mailand genauso, Barca jetzt mit einem Ausrufezeichen und Panna. Die 4 Mannschaften sind 7-10. So, und jetzt stehst du da und bist quasi jetzt schon wieder 1,5 oder 2 Spiele hinter dieser Vierergruppe. Das Ding war wirklich, Schuss von Bug, wie auch immer. Und man fragt mich jetzt wieder, okay, was ist Partizan? Ist Partizan 2,5 Wochen im Ende November, Anfang Dezember oder sagen wir Mitte Dezember? Oder ist es die 12 Spiele vorher und jetzt wieder 2 Spiele, 14 Spiele, wo sie irgendwie zu wünschen übrig lassen? Es ist ein Riesenfragezeichen. Und wenn wir heute was sagen müssten, dann bin ich quasi von den beiden Spielen echt so enttäuscht, dass ich sage, okay, dann wird es dieses Jahr nichts für Partizan.
Mhm. Ja, so schnell geht's dann, ne? Krass. Haben wir noch die Bayern im Angebot. Die geraten in Monaco unter die Räder mit 74-93. Die führen früh im zweiten Viertel mit 11. Und dann verliert man die Viertel 2 und 3 zusammengerechnet mit 59-36. Und wir haben drüber gesprochen, Monaco unter Spanou, vielleicht sind die im Moment die Antwort darauf, also wer das stabilste Team ist, oder?
Das muss die Antwort sein. Für mich bei Paris hat sich fast nichts geändert. Also es war eine der besten Realleistungen der Saison und du bist irgendwie nah dran ohne T-Shirt Shorts. Also das würde ich gar nicht sagen, dass ich sage, also du kannst natürlich beide Geschichten erzählen. Du kannst sagen, hey, die haben zweimal jetzt hintereinander verloren, da kriselt. Nee, ist gar nichts. Die gehen ihren Pfad. Monaco ist unglaublich eindrücklich. Über Monaco zu sprechen, haben so ein bisschen natürlich da angedockt, was mal ihre Identität war, so vor 2-3 Jahren, also mit John Brown III. Sie waren so ein bisschen, haben rekrutiert, super athletisch, super defensiv und dann mit quasi 1 gegen 1 Spieler und sonst Rollenspieler, Verteidiger. Das war so ein bisschen ihre Ausgangslage. Und das haben sie verloren in den letzten anderthalb Jahren. Also da sahen sie dann eben so super angreifbar aus mit einem Okobo und mit einem Mike James in den Playoff-Serien. Haben wir oft genug drüber gesprochen. Und jetzt ist es klares Zeichen. Teddy Tape, okay, spielst du 20 Minuten, spielst du 25 Minuten. Wir gehen wieder, wir müssen zurück. Die Defensive ist unsere Foundation. Die, die sonst nicht so hart verteidigen, fangen an wieder, also ihr Tunlichstes zu erledigen, ihren Job zu erledigen. Bei so, an so einem Abend, jetzt Mike James beispielsweise, an so einem Abend wie gegen München, sehr gutes Matchup für Nick Wallabep. Nick Wallabep macht ein gutes Spiel, trifft ein paar Würfe, aber ist nicht derjenige, der einfach sagt, geradlinig, ich schlag dich einfach regelmäßig aus dem Dribbling, komm in die Zone und daraus spielen wir. Und du hast das Gefühl, okay, Mike James tut uns so weh, wir können nichts machen. Sondern es ist halt, Nick Wallabep trifft dann einen Wurf über ihn, trifft den Dreier über ihn, läuft ein Pick and Roll, also tut dir nicht richtig weh damit. Du hast also ein Matchup, was für Mike James funktioniert. Ich habe da manchmal das Gefühl, bei Monaco werden auch die Minuten so ein bisschen manchmal vermieden zwischen Okobo und Mike James. Aber Okobo verteidigt auch besser. Also so ein bisschen einfach mehr taktiert. Und die defensiven Abläufe sind hervorragend. Du hast gesehen, wenn München nicht eine Offense läuft, wo abseits der Action, also sagen wir, zwei Leute laufen Pick and Roll, und aber die zwei anderen sind wirklich auch noch in einer intensiven Aktion, also vielleicht ein Flare-Screen oder irgendwie noch ein Downscreen, was auch immer passiert, dann steht Monacos Defense so gut, dann kommt ein Charge raus oder dann wird es so eng und Monaco isst es auf. Das waren die einzigen Offenses, wo München dann wirklich gut aussah. Und das bringt viel Druck mit sich, weil du kannst nicht einfach Fabel-Offenses irgendwie mit super viel Bewegung laufen. Die nutzen sich dann auch so ein bisschen ab. Deswegen ein Riesenkompliment. Monaco läuft super hart in der Offensive. Das ist was man manchmal auch bei so einem Teddy Tape vielleicht unterschätzt. Man denkt, okay, der verteidigt. Es ist eine Qualität, so hart du kannst, in der Offense nach vorne zu laufen. Punkt. Wissentlich, ich krieg vielleicht 2 von 10 Mal den Ball, aber ich laufe jedes Mal mit ungebrochener Leidenschaft nach vorne. Das sind so Sachen, die tun der Mannschaft so gut, das sieht so viel besser aus. Nicht immer in diesen langen, späten Switch-Situationen mit am Ende der Shotclock, sondern einfach rennen. Und wie gesagt, es fehlt noch Korkmaz, es fehlt noch Kalates richtig. Und Stand heute, Momentaufnahme, ist Monaco wahrscheinlich die 1.
Ey, und Korkmaz hat schon ein Comeback in der Liga gegeben und Kalates war schon möglich für das Bayern-Spiel. Sie waren jetzt am Ende beide nicht im Kader, sie kommen dazu. Ja. Dazu hat Spanoulis seinen Nationalcenter Papayannis in die Effizienzzone geschubst. Mhm. Ja, der war jetzt Topscorer, der ist die letzten 5 Spiele super effizient. Und wenn wir es umdrehen, bei den Bayern ist ja gerade in der Verlosung, die wollen zusätzlich einen Ballhändler noch verpflichten. Da ist dieser Anthony Cohen da von den Wolves in Litauen im Gespräch, der knapp 17 im Eurocup macht. Aber was bei diesem Monaco-Spiel viel eklatanter und offensichtlicher wieder war, ist weiterhin diese Defensive des FC Bayern Basketball. Also vor dem Monaco-Spiel waren nur Alba und Maccabi statistisch gesehen defensiv schlechter. Und die Bayern haben einfach sehr viele angreifbare Spieler. Sie haben wenig klar als Defender zu definierende Spieler. Sie haben keine Rim Protection und so weiter. Herbert hat es jetzt in den letzten beiden Spielen immer mal mit einer Zonenpresse versucht. Kann diese Mannschaft zumindest ein mittelgutes Defensivteam werden? Irgendwie?
Ja, das können sie, meiner Meinung nach. Ich müsste mich mit Lukas Feldhaus oder mit jemandem mal zusammensetzen oder er müsste mir zeigen, wie ich bestimmte Abschnitte, ob ich die quasi quantifizieren könnte. Weil manchmal, zum Beispiel Baskonia-Spiel, 4. Viertel oder 2. Halbzeit, gibt es Stretches, da finde ich, da sieht München richtig gut aus defensiv. Gerade seit Nils Giffey zurück ist. Also so ein Giffey, Yebo und dann, Vogtmann oder Booker oder so. Und dann sind sie, und Nick Wallabep auf der 1, hat manchmal dieses wirklich, sie rotieren, sie sind früh da, sie sind aktiv mit den Händen, sie haben dann auch die Größe, sie rebounden gut zusammen. Dann habe ich, das muss doch der Blueprint sein. Das Problem ist einfach, du bist dann eben auch, also dann ist die Frage, wie viel Produktion kriegst du in der Offensive? Und dann musst du sagen, okay, meine gefährlichsten Spieler sind halt Edwards und Andy Obst und Napier, wie auch immer. Dann musst du dann ist das aber eben der Look, der dann auch zusammenkommt. Und dann, damit kannst du, egal was du machst, dann wirst du nicht auf Euroleague Final Four Niveau verteidigen können. Punkt. So, ist ja kein Geheimnis. Ich glaube, man muss bei München sich einfach immer wieder einfangen. Oder ich persönlich, ich gucke mir das an und denke, sie verteidigen jetzt nicht so. Das spielt gerade 2. gegen 3. Wir sagen, Monaco ist die vielleicht beste Mannschaft aktuell der Euroleague. Das Verrückte ist, was im SAP-Garden passiert. Das Verrückte ist nicht, dass du schlecht verteidigst, außer, also, beim, dass du mit 20 verlierst, in Monaco, das ist nicht das Verrückte, worüber wir sprechen müssen. Ja, wie soll man, was machen sie da, ist so kacke. Das Verrückte ist, man müsste Lob preisen, was diese Mannschaft macht, wenn sie zu Hause spielt und dass sie diese Spiele gewinnt. Weil es ist, ich fand es nach 5 Spielen schon, dachte ich, das können sie nicht weiter durchziehen. Und das machen sie einfach weiter. Und deswegen wirkt diese Niederlage seltsam. Das ist die 3. oder 4. hohe Niederlage außerhalb. Wir haben den Kader vorher besprochen. Wir haben gesagt, okay, defensiv weiß ich nicht. Gestern ist Oscar Silva nicht dabei. Und jetzt sagen wir, wie willst du damit so richtig verteidigen und gleichzeitig auf höchstem Niveau scoren? Ja, das ist das, was wir angesprochen haben. Deswegen reiben wir uns die Augen, wenn die einfach in den SAP-Garten gehen und alles in Grund und Boden ballern, weil das gegen das spricht, was wir so kennen. Und wie inspiriert sie spielen und wie geil sie miteinander spielen und wie sie den Ball laufen lassen. Also, das Besondere passiert im SAP-Garten. Und es ist einfältig zu sagen, was macht ihr da? Wieso spielt ihr jetzt so? Spielt doch auswärts mal so, wie ihr zu Hause spielt. Nein, es ist so, um Gott, Stoßgebet, dass es ihr so lange wie möglich dieses unglaublich besondere Synergie, 1 plus 1 plus 1 plus 1 macht nicht 5, sondern 12 im SAP-Garten so lange reiten könnt, wie ihr könnt.
Per fordert mehr Perspektive für die Saison des FC Bayern Basketball. Der Ausblick auf den zweiten Teil dieser, das war jetzt so ein bisschen Deutschlandfunk kulturmäßig, der zweite Teil dieses Doppelspieltags hat interessante Paarungen parat. Donnerstagabend muss das kriselnde Fenerbahce bei Paris antreten. Mal gucken, ob TJ Shorts wieder kann. Und Real empfängt Monaco. Das ist der Donnerstagabend. Da reiben wir uns doch jetzt schon die Hände. Freitag gibt es dann, wie gesagt, die Berliner in Piräus, die Bayern in Mailand. Es gibt FS Partizan und an dieser Stelle schon mal... Ja, an dieser Stelle schon mal der Hinweis. Wenn die Bäuche sich vorne, zumindest bei mir, also ich habe nur einen aktuell Bauch, aber wenn der sich über den Gürtel richtig hart, eklig drüber wälzt, am zweiten Feiertag gibt's die nächste Konferenz der Euroleague mit Körny und Alex Vogel. Die nehmen euch dann in ihre ebenfalls gut gefüllten Arme nach der Völlerei. Und dann können wir alle gemeinsam uns einen richtig schönen zweiten Feiertag abends machen mit hochklassigem europäischen Basketball. Das nur das Programm, Günni. Und jetzt kommt noch das Feinschmeckerchen. Denn ich würde mal sagen, der litauische Lukas Feldhaus hat mal wieder geliefert. Darius Garuolis heißt der. @DariusGaruolis auf Twitter. Ist, glaube ich, im erweiterten Kreis von Basket News. Ist da quasi so der Statistikguru, so wie Lukas das bei uns ist. Und dem könnt ihr alle mal bei Twitter folgen, wenn ihr Basketball interessiert seid, ist super interessant. Und er hat Insights rausgeballert zu den Trainern in der Euroleague. Fangen wir mal mit was ganz Plattem, Offensichtlichen an. Ich habe überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, obwohl es vergangene Saison schon so war, dass Oded Kataş ein Heißsporn ist und mal wieder die meisten technischen Fouls hat, vor Trinkieri, vor Ataman und so weiter. Oded Kataş ist der T-Minister dieser Liga. Das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt.
Ey, ich auch nicht, aber Oded Kataş hat einfach, er ist immer angewidert. Das ist sein Gesichtsausdruck. Es guckt immer, er hat ja auch den Hemdknopf oben, er ist ja auch ein Dressman, er ist auch, ich glaube, er ist auch wirklich ein kultivierter Mann, was man so hört. Und er ist für mich, er wirkt immer wie ein Franzose, der irgendwo so die Nase rümpft über irgendwelche Touristen, die am Nebentisch sitzen. So guckt er immer. Und das ist grundsätzlich was ich glaube auch so Vibes versprüht, also das Schiedsrichter solche Blicke, gerade so manchmal so ein bisschen, nicht von oben herab, das war zu viel, aber so dieses angewiderte und genervige so, da eher noch auch mal drauf reagieren, als wenn einer, keine Ahnung, ein paar Schimpfworte gebraucht oder so ein bisschen schimpft, so, ja. Aber ja, das ist, der Gesichtsausdruck ist pures Gold.
Ja, Jasikevicius zum Beispiel hat sich super krass im Griff bislang in dieser Saison. Dann machen wir weiter mit dem Spannendsten. Er hat eine Übersicht rausgehauen. Auf der einen Seite der Skala der Durchschnitt an Wechseln pro Spiel, auf der anderen Seite der Skala Durchschnitt an Auszeiten pro Spiel. Die erste krasse Erkenntnis, auf die du mich, da hatte ich diese Grafik noch gar nicht gesehen, hingewiesen hast, ist, dass Ergin Ataman, was macht der da? Der steht bei, was ist das? Der macht 1,5 Auszeiten pro Spiel überhaupt?
Und das ist so, die Leute, also ich sag mal, diese Standard-Normalverteilung, die 80% sind so bei 3,5 Auszeiten bis 5 Auszeiten oder so. Und er ist einfach so, fast kein Ausschlag auf der Skala. Es sind 1,5 Auszeiten. Das ist einfach so wenig. Er macht nichts. Ja. Er macht nichts. Er chillt einfach an der Seitenlinie. Er wechselt auch nicht besonders viel. Er ist so wirklich, ich glaube, Euro pro Aktivität an der Seitenlinie ist er glasklar die Nummer 1.
Wahnsinn, ey. Also dann kommt übrigens Pupé, der auch wenig Auszeiten nimmt. Die regeln das so. Die meisten nehmen Trinchieri, Jelko Obradovic und Jassi Kivicius plus zwei Ropulus.
Die Control-Freaks, natürlich. Die Control-Freaks. Das macht schon, das ist schon. Und das ist ja auch wirklich was, das hättest du gewusst. Also ja, oder ja, ja, nicht, ja. Nicht in dem Ausmaß, aber wenn du sagst so, ey, welche Leute wollen ständig, nein, Einfluss und direkte Kontrolle, dann ist es Jassi Kivicius, Trinchieri und Co. Und wer lässt einfach mal relaxed laufen mit verkreuzten Armen und sonnengebräuntem Gesicht, dann ist es unser Boy Atamann.
Ja. Und Thiago Splitter ist der König der Wechsel. Das wäre bei Isalo vergangene Saison im Eurocup sehr wahrscheinlich auch so gewesen. Mit 50 Wechseln im Schnitt pro Spiel. Und der nächste kommt, Trinchieri, bei so 35 oder so. Mhm. Und das ist dann zu erklären mit der Isalo-Intensität, die jetzt die Splitter-Intensität ist, ja?
Ja, auch da seltsam. Es gibt einfach so gefühlt so datengetriebene Basketball heutzutage. Ist es so erstaunlich, wenn man dann noch jemanden sieht, der einfach es um viele, viele Prozent anders macht als alle anderen. Ja? Und es gerade wenn sie Tabellenerster sind als Aufsteiger, dann hat man ja gleich das Gefühl, es würde nicht lange dauern. Es ist eine Copycat League. Die Leute fangen an, auch vielleicht die Intervalle kürzer zu halten, um mehr Intensität. Weil wenn es nur das ist, wenn wir einfach so wie stumpf, wie wir beide jetzt sagen werden, ja, die müssen hart spielen und die müssen viel rennen, dann musst du halt früh wechseln. Dann würde man irgendwie nicht darauf kommen, dass es nur einen gibt, der sagt, ey, ich lasse meine Spieler einfach besonders hart spielen und dafür kommen sie halt mal häufiger mal wieder auf die Bank. So, das kann ja gefühlt irgendwie nicht so einfach sein. Und wir gucken uns so eine Grafik an und siehe da, es scheint so einfach zu sein. Es ist genau so einfach.
Also da diese wahnsinnig vielen Wechsel, man müsste wirklich mal sich genauer diese Minutenverteilung angucken. Ich glaube, Lukas hat schon angefangen, mal die Line-Ups ein bisschen zu sezieren, weil da gibt es ja auch oft diese Blockwechsel und also das ist, und das gab es unter Isalo eben auch, da gibt es auch von den Kollegen vom Basket News einen sehr schönen Breakdown dazu, wie viel Isalo auch in diesem Team jetzt noch steckt und auch in Isalos jetzigem NBA-Team, wo er die Offensive ja unter seiner Fucht leitet als Assistant Coach. Und dann hat der liebe Kollege auch noch rausgehauen, dass da ist jetzt dieser Spieltag, den wir gestern Abend erlebt haben, der konterkariert das ein bisschen. Aber bislang in dieser Saison ist die durchschnittliche Punktedifferenz, jetzt mal weg von den Trainern, der Spiele 9,3 Punkte. Und damit top, auch innerhalb des Euroleague-Verhältnisses der letzten Jahre. Also sind die knappsten Spiele, rein statistisch gesehen. In der BBL zum Beispiel, da war die Zahl, glaube ich, irgendwann aus dem Vormonat, da sind wir so bei 12 Punkten Unterschied, also 3 Punkte mehr. Frankreich und Spanien übrigens noch deutlich hinter der BBL und ganz am Ende die BCL und der Europe Cup. Aber es ist so, dass zumindest sich statistisch, okay, gestern gab es ein paar deutliche Ergebnisse, sagen lässt, die Euroleague ist wirklich das umkämpfteste, das engste, was der europäische Basketball zu bieten hat. Selbst wenn du es mit den Domestic Leagues vergleichst.
Ja, und es ist spiegelt sich ja auch da wieder eine Liga, wo gefühlt fast jeden schlagen kann. Die Top-Teams haben geschwächelt. Das ist irgendwie alles gefühlt. Wir dachten vor der Saison, es würde auseinandergerissen und es ist irgendwie alles näher zusammengekommen.
So, das war jetzt der größere Euroleague-Block nochmal mit dem Hinweis zum Abschluss. Wir freuen uns riesig drauf, nach Istanbul zu fliegen, zum Roadtrip. Fenerbahce gegen Efes am 3. Januar live bei Magenta Sport. Wir machen nicht nur den Vlog, den ihr dann bei Magenta und bei YouTube sehen könnt, sondern wir kommentieren das Spiel auch live vor Ort und drehen da ringsherum, wie gesagt, den Roadtrip. Wenn ihr Tipps habt für Istanbul, geile Freiplätze, Nachtmärkte, was auch immer, auch das könnt ihr natürlich gerne an uns schicken. Fehlt noch der Blick über den großen Teich, denn das haben wir vorhin schon angekündigt, das war ja so die, ich würde sagen, größte Nachricht des deutschen Basketballs in dieser Woche, Günni. Dennis Schröder hat einen neuen Club, mal wieder einen neuen Club, muss man leider sagen. Er wurde getradet zu den Golden State Warriors, zu Steph Curry. Du kannst jetzt wählen, ob du erstmal deine geordneten, ungeordneten Gedanken loswerden willst oder ob wir unseren NBA-Maestro Basti Ulrich, der hat mir nämlich eine Sprachnachricht geschickt.
Na bitte, um Gottes Willen, Basti Ulrich, das ja. Heißt Basti Ulrich written all over it.
Also, dann bitte einmal Basti Ulrich zu diesem Trade.
Dennis Schröder zu den Golden State Warriors ist ein perfekter Trade für beide Seiten aus meiner Sicht. Die Brooklyn Nets wollen nirgendwo hin, sportlich, nur hoch in der Draft ziehen, um sich die Chance auf Cooper Flagg zu bewahren. Die Warriors haben nach der Verletzung von D'Anthony Melton dringend jemanden für den Backcourt gebraucht. der Steph Curry ein bisschen entlasten kann. War tatsächlich in den letzten Spielen der einzig zuverlässige Scorer, der sich wirklich seinen eigenen Wurf dauerhaft selbst kreieren kann. Ich glaube, dass Dennis Schröder jetzt, da er ja auch auf der Pressekonferenz schon in San Francisco war, tatsächlich auch eine Rolle spielen wird, war ja lange Zeit fraglich, ob er wirklich da landet. Gab Berichte, dass er möglicherweise noch in ein weiteres Paket gepackt wird für einen anderen Trade, denn den wird es noch geben müssen bei den Warriors. Die Mannschaft soll maximiert werden, hat Mike Dunleavy Jr., der GM, mehrfach betont. Und mit Dennis Schröder ist die Mannschaft nicht maximiert. Das ist ein feines Teil zur Ergänzung, aber nichts, was diese Mannschaft jetzt in Championship-Contender-Status heben würde. Der Saisonstart war sehr gut, die letzten Wochen waren katastrophal. Diese Mannschaft kann sich überhaupt keine Offensive erzeugen, da ist Dennis natürlich eine gewisse Entlastung. Ich finde es auch gut. Ich glaube, dass Dennis Schröder vor 5-6 Jahren bei den Dubs überhaupt kein guter Fit gewesen wäre. Jetzt mittlerweile ist er ein anderer, ein gereifter Spieler, jemand, der sich auch mal zurücknehmen kann, jemand, der nicht dauerhaft den Ball braucht, jemand, der durch sein verbessertes Shooting, Offball eine größere Gefahr ist. Fraglich für mich noch, ob Dennis Schröder wirklich in der Movement Offense super gut funktioniert. Haben wir jetzt noch nicht allzu häufig gesehen von ihm, vielleicht in den alten Mike Budenholzer Atlanta Hawks Tagen, auch wenn er da ja von der Bank eher jemand war, der ganzen Crew so einen anderen Look gab, also so ein bisschen vergleichbar mit Sean Livingston damals bei den Warriors in den Titeljahren. Die Rolle soll er jetzt nicht haben, soweit wie kommuniziert. Also was Steve Kerr gesagt hat auf der Pressekonferenz ist, dass Dennis Schröder auf der 1 alle Minuten bekommen soll, die ohne Steph Curry stattfinden. Das heißt, in dem Teil des Spiels würde er die Show anführen als Point Guard. Allerdings laufen die Warriors kaum Pick and Roll, kaum ISOs. Also das, was Dennis Schröder ja eigentlich am allerbesten kann, ist nicht wirklich Teil des Spiels bei den Dubs. Vielleicht wird es ein bisschen mehr Teil des Spiels werden, auch wenn sich Steve Kerr in den vergangenen Jahren wirklich gewehrt hat, mehr Basic-Elemente in seine Offense einzubauen. Also der Fit ist besser, als ich ihn noch vor ein paar Jahren gesehen hätte, finde ihn nicht überragend, um ehrlich zu sein. Aber für die Situation, in der beide waren, ist es ein überragender Trade. Ich würde erstmal abwarten, was genau das sportlich bedeutet, was die anderen Trades angeht. Ob da noch andere Trades kommen von den Golden State Warriors. Jetzt für den Moment würde er mit Sicherheit viele Minuten bekommen, viel Chance bekommen, selber zu scoren, weil er scoren muss mit dem Team.
Soweit unser NBA-Guru, den ihr dann im großen Jahresrückblick hier auch wieder hören werdet. Was fängst du mit diesem Trade an? Achtes Team in den letzten 8 Jahren, jetzt Dennis an der Seite von Steph?
Also, erstmal danke, Basti, für diese kurze, knackige Einschätzung.
Der kann nicht antworten, das ist jetzt richtig räulich von dir. Na, egal.
Nein.
Ja, das bestraft Karma. Direkt der liebe Gott, okay, mit einem schönen Hustenanfall.
Also, es ist, wo fange ich an? Erstmal, ich fand tatsächlich, dass er schon Dennis in OKC schon mal eine ähnliche Rolle hatte, wo er auch gezeigt hat, dass er variabler ist, als wir vielleicht denken, neben CP3. Da hat er eine super Saison gespielt. Ich glaube, er macht das. Ich habe einen Quote gesehen von Draymond Green. Und mittlerweile kann man irgendwie nichts mehr trauen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es echt war. Es wirkte so auf mich, als dass er gesagt hatte, Dennis ist kein Warriors-Spieler, aber er soll nicht hierhin kommen und sich anpassen, sondern wir wollen uns auch an ihn anpassen. Das heißt, sie würden dem Wortlaut nach, wären sie jetzt gewillt, vielleicht mehr Zugeständnisse zu machen, einer einfachen Pick-and-Roll-Offense, einfach weil sie da vielleicht auch die Dringlichkeit erkannt haben. Ich bin einfach nur heilfroh, dass wir diesen Dennis Schröder noch in so vielen Basketball in relevanten Spielen wie möglich bekommen. Ich glaube, dass man nicht unterschätzen darf Folgendes, dass ich glaube, wenn man sich hinsetzt und sagt, ich schreibe alle Basketballspieler auf, von denen ich mir 1000%ig sicher bin, dass egal welcher Basketballmoment kommt, der Moment wird nicht zu groß für sie sein. Dass Dennis Schröder auf dieser Liste ist und diese Liste weitaus kürzer ist, als der gemeine Basketballfan es denkt. Also für mich persönlich sind das vielleicht, ich habe es nicht gemacht, 15, 10, was weiß ich. Dennis Schröder ist meiner Meinung nach weltweit einer der Spieler, die, den ich kann mir keine Situation mehr vorstellen, die ihn überfordern würde von der Größe, Magnitude, so die Helligkeit der Lichter. Hat für die Lakers gespielt, hat eine geile Serie gespielt, hat Steph Curry super verteidigt, competed, ist so, alleine der Fit, wie viel, also den Edge, den Dennis hat, mit dem Edge, den Draymond Green hat, ja, wer weiß, ob das der finale Stop ist, keine Ahnung, vielleicht geht er noch woanders hin, aber ich freue mich, dass er bei einer Mannschaft ist, die zumindest das Potenzial hat, dafür zu sorgen, dass er in einem Do-or-Die-Spiel ist, keine Ahnung, mit den Warriors, in dem Trikot oder vielleicht sogar dann in der Serie, es steckt irgendwo und nochmal, wenn du mir sagst, Golden State spielt eine Serie und zwei der Spiele gewinnt Dennis Schröder quasi im Alleingang durch Monster-Performances, bin ich nicht ansatzweise überrascht, weil das ist er jetzt. Er hat immer dieses Selbstbewusstsein gehabt, jetzt ist das noch mehr kanalisiert und einfach noch präsenter. So, ja. Und dass diese Jahre jetzt nicht bei Brooklyn verschwendet werden, ist eine super Nachricht.
Ja, den Gedanken hatte ich auch. Also der Hintergrund ist, es wird immer wieder portiert, eventuell, ob Jimmy Butler vielleicht noch den Weg nach Golden State findet. Und dann ist Dennis mit seinem auslaufenden 13-Millionen-Vertrag natürlich ein gutes Asset, was man irgendwie setzen kann. Ich mochte ein paar der Zitate. Das von Draymond Green hast du schon erwähnt. Steve Kerr, der gesagt hat, er hat mir auf drei verschiedenen Kontinenten den Arsch versohlt. Und wenn man wenn man jemanden nicht besiegen kann, dann holt man ihn halt zu sich. Das mochte ich sehr gerne. Und ich mochte das Zitat von Dennis selber. Denn wie gesagt, das ist jetzt in den letzten 8 Jahren sein 8. Team. Und er hat selber dazu gesagt, immerhin bin ich diesmal bei einem guten Team gelandet. Das mochte ich auch sehr gerne. Und alles andere muss man irgendwie abwarten. Ne? Es gab ja einige in Deutschland, das war aber eher, glaube ich, ein Hirngespinst, die hatten davon geträumt, komm, den verschiffen wir nach Orlando, dann haben wir da noch einen deutschen Spieler mehr. Aber das hat jetzt schon, und ich sage jetzt einfach mal, der bleibt dort. Vielleicht würde es mir wünschen für ihn. Und wirklich, wir kriegen ihn mal im Golden State Trikot in großen Momenten. Das hätte extrem Charme, Mann. Das hätte wirklich, das hätte was.
Ja, und ich, ganz ehrlich, ich wollte ihn nicht in Orlando, weil ich will auch nicht alle unsere Eier so. Wir haben jetzt einen Hartenstein in OKC, vielleicht Dennis in Golden State. Wir haben drei Deutsche in Orlando. So, wir dachten ja ursprünglich auch mal, wir hätten Daniel Theis bei den Pelicans, aber das ist ja albtraumatisch. Aber so, wir haben einfach Leute, die einfach auch Rollen spielen können in der zweiten Runde oder in den Conference Finals. Und das ist schon... Das ist geil. Stell dir mal vor, du guckst Western, es sind die besten 4 Teams und du hast einfach auf 2 Seiten irgendwie noch einen Deutschen rumlaufen und die liefern ja auch alle ab. Hartenstein liefert Wahnsinn. Ab, Dennis spielt Monster. Ja. Ich meine, was Franz gemacht hat, ist sowieso, Mo kommt mit einem Career High um die Ecke. Ich meine, es gab auch irgendwie gefühlt noch nie so, man war ja einfach schon überwältigt, wenn jemand in der NBA war und einen Vertrag hatte vielleicht über 2, so die Tibor Pleißes oder mein Boy Tim Alkoholbrecht, der irgendwie, was ich, 5 Spiele für die Houston Rockets gemacht hat oder so. Das war ja trotzdem Sensation für uns. Und jetzt, egal wer da ist, die sind nicht nur in der Liga, sondern die zerstören auch einfach. Und wenn die es dann auch noch im Mai, Juni machen, umso besser.
Moritz mit 32, Isaiah mit 21 zuletzt. Also dann übrigens Tristan da Silva auch jetzt in Abwesenheit.
Ja.
Ne? Also
ja.
Macht richtig Spaß. Und wir freuen uns, das können wir, glaube ich, sagen, auf Dennis Schröder im Trikot der Warriors. Und dann gucken wir mal mit ein bisschen Staff Magic, was da so geht. Günni, das soll sie gewesen sein, die letzte reguläre Folge dieses Jahres. Wie gesagt, kommende Woche nochmal ein kleines Weihnachtsspezial, ein winterliches, heimeliches, atmosphärisches Weihnachtsspezial mit uns beiden und dann der Jahresrückblick. Und ihr seid gerne aufgerufen, bitte eure Highlights aus 2024 nochmal loszuwerden über die Kanäle, über die ihr uns erreicht, unter anderem unser Redaktionshandy. Günni!
Lass die Scheiße da stehen, du Pisser!
Tschüss!